Moin. Ja, wir hatten in den letzten Wochen, eigentlich glaube ich schon Monaten, sehr viel über das Alte Testament Predigten gehört. Und heute wäre eigentlich André dran am Plan und er hat mich gebeten, dass ich doch für ihn übernehmen soll. Dann habe ich gesagt, das ist in Ordnung. Und ich habe gedacht, vielleicht mal auch wieder was aus dem Neuen Testament, vor allem aus der Offenbarung. Ich höre mir ja immer die Bibel so an. Ne? Ich habe ja so eine Bibel-MP3-App. Und immer, wenn ich so ein bisschen irgendwas mache im Haushalt oder wenn ich mal dazu komme, auch ein bisschen Sport zu treiben, höre ich mir da immer wieder was an. Und wenn mir dann so vor allem Passagen einfallen, die ich dann so interessant finde, dann muss ich mir schnell notieren, darüber mal eine Predigt und so. Ne? Und genau das hatte ich halt letztens. Ich bin jetzt mit dem Neuen Testament durch und sehe da die Offenbarung. Ne? Da war es dann mit mir gewesen. Fand ich super. Und deswegen habe ich gedacht, lass uns doch Offenbarung 2 aufschlagen. Es geht in Offenbarung 2 und 3 um die Sendschreiben. Ne? Und wir würden uns einfach die Gemeinde in Ephesus angucken. Einfach gleich die erste. Und wir lesen mal den Text gemeinsam durch. Es sind nur 7 Verse.
Welche Kapitel?
Kapitel 2. Offenbarung, Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Jesus spricht, dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, der sagt, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchtern wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren. Und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Ja, ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Zurück zur ersten Liebe. Na, darum soll es hier so gehen. Wir werden uns aber einige Punkte, wollte ich hier so herausstechen aus diesem Text und einfach habt es einfach so im Hinterkopf so ein bisschen immer wieder die erste Liebe, ne? Zurück dahin. Weil das ist ja eigentlich der Hauptaufruf für die Gemeinde in Ephesus. Ja, warum finde ich gerade diese Passage oder Offenbarung 2 und 3 so interessant? Ist euch aufgefallen, wenn Jesus gepredigt hat, und wir haben ja Predigten von Jesus oder Botschaften, die er hält, sind es eigentlich Botschaften, die er auf der Erde gehalten hat. Also in seiner Erniedrigung. Jesus war auf der Erde und hat gepredigt. Und die meisten Predigten oder die meisten Botschaften, die wir von Jesus haben, ist einfach in der Zeit, wo er auf der Erde war. Das hier sind jetzt Botschaften, wo er im Himmel ist, wo er erhöht worden ist zur Rechten Gottes. Und das finde ich halt so interessant, weil wir wissen, was Jesus gepredigt hat in den Evangelien. Als erniedrigter Christus. Was predigt der Herr Jesus als erhöhter Christus? Wo er wieder alle Macht an sich hat, wo er auf dem Thron sitzt. Ne? Und da finde ich halt interessant, wenn es gerade um das letzte Buch der Bibel geht, der Offenbarung, wenn wir von der Offenbarung reden, vom Ende der Welt, von der Apokalypse, müsste man doch eigentlich erwarten, naja, jetzt geht's rund. Ne? Jetzt wird erstmal alles aufgezeigt, wie das Weltgeschehen stattfindet. Und die Sache ist, das sagt die Offenbarung, aber nicht zuerst. Die Botschaft als allererstes ist in Kapitel 1, Jesus ist Gott. So da, also das ist meine kurze Zusammenfassung auf Offenbarung 1, Jesus ist Gott. Denn es heißt ja Alpha und Omega. Jesus sagt, ich bin der Erste und der Letzte, so offenbart er sich Johannes. Wer ist eigentlich der Erste und der Letzte nach dem Alten Testament? In Jesaja steht, Gott, der Herr, ist der Erste und der Letzte. Und dann kommt Jesus als erhöhter Christus und sagt, ich bin der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Zuerst wird er gezeigt und danach geht es um seine Gemeinde. Es geht gar nicht erstmal, was mit der ganzen Welt passiert. Das kommt später. Als allererstes widmet er sich mit seiner Botschaft an die Gemeinde. Ich bin Gott. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Der Erste und der Letzte. Geh und schreibe der Gemeinde in Ephesus. Darum geht's. Als allererstes. Und das finde ich halt so interessant, was uns hier schon eigentlich gesagt wird, wie Gott eigentlich denkt. Obwohl es eigentlich in Offenbarung ist, sollte um das Weltende gehen, zunächst um seine Gemeinde. Und bei seiner Gemeinde hat er Botschaften. Und ich finde persönlich diese Botschaften eigentlich auch schon privat. Ne? Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt dazu kommen werde, da immer mal wieder eine Gemeinde rauszugreifen, aber da sind schon auch private Sachen drin. Ne? Also Jesus weiß alles von den Gemeinden. Er spricht alles an. Und das Schöne ist, was ich meine, wir haben das, denke ich, schon sehr oft gelesen, wenn wir daran denken, an Thyatira, an Pergamon, ne, an die Gemeinde von Philadelphia. Jesus achtet immer auf die Umstände jeglicher Gemeinde. Er kennt alle Umstände. Er kennt den Wissensstand. Er weiß, was, er kennt die Sorgen. Ne? Er weiß, was alles drum und herum geht in dieser Gemeinde. Und er spricht alles an. Und das finde ich persönlich sehr schön. Stellt euch einfach mal vor, ihr seid bei einer Arbeitsstelle und euer Arbeitgeber, der sagt einfach zu den ganzen Arbeitnehmern, weiß nicht, 100, 200 Leute, ihr habt alle zu leisten und mich interessiert euer privates Leben nicht. Ob ihr Probleme habt, ob ihr Sorgen habt, ihr habt einfach zu leisten. Wir würden denken, naja, was ist das für ein Arbeitgeber? Der Herr Jesus ist nicht so. Er gibt Lob, er gibt Tadel, er sagt, schaut mal, das und das wird passieren. Ich bin da, ich tröste, ich warne. Der Herr Jesus ist mittendrin in diesem Leben. So gesehen ein toller Arbeitgeber, den besten, den man sich vorstellen kann. Ihn interessiert es, wie uns geht. Er kennt all unsere Umstände, all unsere Sorgen und er weiß, wo Bedarf an Korrektur ist. In Vers 1, wir haben ja vorhin gelesen, da heißt es ja, das sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchtern wandelt. Und ich finde es so interessant, wie Jesus sich halt hier gibt. Da sagt, die sieben Sterne in seiner Hand hält, der inmitten der sieben Leuchtern wandelt. Also die sieben Sterne und Leuchter, das wird uns ja erklärt, Offenbarung 1, Vers 20, sind ja auch die Gemeinden. Und ich finde dieses Bild so interessant, wenn es heißt, der die sieben Sterne in seiner Hand hält. Und an diese werden jetzt Botschaften gerichtet. Was heißt denn das, in der Hand hält? Meine Kinder, die haben so eine Tony-Box. Das ist wie so ein CD-Player, nur ganz update, also ganz neu. Und meine Frau hat da so Kinderlieder, so christliche Kinderlieder drauf gespielt. Und die hören sich das immer an. Und manchmal nehme ich mir einen Kaffee, setze mich hin und höre mir das auch an. Und da finde ich ein Lied so schön, da heißt es, er hält alles in seiner Hand. Den Regen und den Schnee, alles in seiner Hand. Tod und Leben, alles in seiner Hand. Krankheit, Gesundheit, alles in seiner Hand. Und der Refrain ist dann immer, er hält die ganze Welt in seiner Hand. Was zeigt uns das? Er hat alles in seinen Händen. Nichts entgeht ihm. Und er bringt jetzt Botschaften an diese Gemeinden und sagt als allererstes, ich habe euch in meiner Hand. Absolute Macht. Nichts in diesem Weltgeschehen kann passieren, ohne dass es an Jesus vorbei muss. ohne dass er an seinem Tisch vorbei muss. Er hält alles in seiner Hand. Die Sorgen, die Umstände, das, was vor uns steht, alles in seiner Hand. Genial. Was ich persönlich auch noch interessant finde, wo es heißt, der inmitten der sieben Leuchtern wandelt. Und da habe ich aufgehorcht. Wie er wandelt unter diesen sieben Leuchtern. Und das sind ja die Gemeinden. Wir wissen ja, dass zwei Gemeinden, die haben ja kein Tadel bekommen. Das war Smyrna und das war Philadelphia. Fünf von den sieben haben halt einen Tadel bekommen. Und manche sogar ziemlich heftig. Denken wir mal an Laodicea. Das wissen wir gleich, die war lau. Ne? Laodicea, lau. Oder denken wir an Sardes. Da sagt Jesus, die ist tot. Du hast den Namen, dass du lebst und du bist tot. Tote Gemeinde. Nur den Anschein nach ist sie lebendig. Und Jesus sagt, der wandelt unter den sieben Leuchtern. Jesus war noch da. Das muss man sich mal vorstellen. Laue Gemeinde, tote Gemeinde. Bei einer Gemeinde in Thyatira, da war es sogar so, dass da eine Prophetin aufgestanden ist. Wir wissen ja, was sie da gesagt hat. Und Jesus hat immer noch in dieser Gemeinde gewandelt. Er hat zu allen gesagt, und das ist auch das, was mich so berührt hat, tu Buße. Nicht nur, dass er da gewandelt ist, kehre um. Alle diese fünf, die sich so verfehlt haben, sie konnten umkehren. Ich habe mich so gefragt, also rein von der Logik gesehen, diese Gemeinden, das sind ja eigentlich die erste Generation. Was haben die nicht alles für Wunder und Zeichen gesehen? Ich glaube, einige von denen haben auch Jesus persönlich gekannt. Wer weiß, wie alt manche Geschwister dort waren. Aber auf jeden Fall, das wissen wir, wurden diese Gemeinden von den Aposteln gegründet. Sie wurden von den Aposteln unterrichtet. Sie hatten also nicht nur das schriftliche Wort Gottes, sondern auch die Erklärung von Paulus, von Petrus. Und sie haben so gefehlt zum Teil. Ne? Da muss man sich einfach nur fragen, also ich habe mich gefragt, welche Christen sind so privilegiert gewesen in den letzten 2000 Jahren wie diese Christen? Also ich habe noch nie eine persönliche Botschaft bekommen von Jesus. Noch nie. Ich habe noch nie, dass er da stand und sagt, ja, Georgi, ich kenne dich, ich kenne deine Umstände, ich weiß, was los ist, so und so. Noch nie persönlich. Und diese Gemeinden hatten das. Da fragt man sich doch, wie können die sich sowas erlauben? Und wie kann Jesus immer noch in diesen Gemeinden wandeln? Wisst ihr, wenn wir von der Gnade Gottes reden, wenn wir hier darüber predigen, oft ist es viel zu gering, was wir eigentlich damit ausdrücken müssen, was es heißt, dass Gott gerne vergibt und schnell vergibt. Denn wenn ich Gott wäre, wenn ich Jesus wäre, ich hätte denen vorgeworfen, ihr habt Zeichen und Wunder gesehen. Ich war da, ich habe die Aposteln zu euch gesandt. Ihr habt nicht nur die Bibel, ihr habt sogar die mündliche Überlieferung, ihr wisst es doch alles. Und dann macht ihr sowas. Und Jesus sagt, ich wandle mitten unter sie, ich habe sie in meinen Händen und sie sollen Buße tun. Sie sollen umkehren. Was heißt es, was sagt die Bibel, wenn es heißt, seine Gnade, seine Vergebung? Finde ich persönlich genial. In Vers 2, da fängt ja Jesus an, direkt die Gemeinde so anzusprechen und sagt als allererstes, ich kenne deine Werke. Habe ich mich auch aufgehorcht, ne? Der Gemeinde in Ephesus, sieben Sterne, goldener Leuchter, wer er ist. Und dann, ich kenne deine Werke. Als allererstes, finde ich persönlich interessant. Er sagt nicht als erstes, ich kenne deinen Glauben. Oder ich weiß, wie du die Gnade verstanden hast. Ich kenne deine Werke. Anders ausgedrückt, ich weiß, wie du lebst. Ich weiß, wie du lebst. Bibelgemeinde Norden. Ich kenne deine Werke. Ich weiß, wie du lebst. Wie fühlt ihr euch dabei? Also vielleicht denkt sich einer, ja, endlich kennt einer meine Werke. Als ich das so gelesen habe und ich mir so Gedanken gemacht habe, dachte ich, also irgendwie gruselig, oder? Jesus kennt meine Werke. Jesus weiß, wie ich lebe. Durchweg. Nichts ist ihm verborgen. Das Interessante ist, das ist das allererste, was er zu allen Gemeinden sagt. Zu allen sieben. Das ist das allererste. Die Gemeinde in Smyrna, Offenbarung 2,9. Also es heißt ja in Vers 8, da sagt der Erste und der Letzte, der Lebendige, und dann Vers 9, ich kenne deine Werke. Das ist das allererste, was er sagt. Glaube und Glaubenstreue und Ausharren, das kommt auch. Das ist auch alles mit beinhaltet in diesen ganzen Eigenschaften. Aber als allererstes zu allen Gemeinden, ich kenne deine Werke. Persönlich, also finde ich sehr interessant, ne? Und ich weiß nicht, wir können ja weiter gucken, Offenbarung 2,13 an Pergamon. Ich kenne deine Werke. Vers 19 zu Thyatira. Ich kenne deine Werke. Geht mal zu Hause mal durch, das allererste, was der Herr Jesus sagt zu diesen Gemeinden. Ich kenne deine Werke, das allererste. Ich weiß, wie du lebst. Es geht nicht darum, dass wir alles verstehen. Theologie. Das sagt der Herr Jesus nicht. Ich weiß, dass du alles verstehst. Ich kenne deinen Doktortitel. Aber um was es Jesus hauptsächlich geht, ich weiß, wie du lebst. Finde ich genial. Was es mit mir persönlich gemacht hat, war, wenn Jesus das weiß, wie ich lebe, er kennt auch meine Werke, dann spornt mich da was an. Weil Jesus lobt und tadelt. Und das auch bei allen Gemeinden. Er lobt und tadelt, wie sie leben. Paulus sagt in Hebräer 12, 28, darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen, mit Scheu und Ehrfurcht. Weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns Gott dienen, und zwar ehrfürchtig. Denn er kennt uns, er weiß, wie wir leben. Und das ist das allererste, und ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass das allererste ist, was er diesen Gemeinden sagt, und zwar allen sieben, ich kenne deine Werke. Ich weiß, wie du lebst. Und das persönlich finde ich interessant, wenn wir an Jesus denken und wenn er uns nach Hause holt. Wir werden ja alle von dem Richterstuhl Christi kommen. Es ist die Frage an dich und mich, wollen wir Lob bekommen von dem Herrn Jesus oder Tadel? Wollen wir hören, du treuer und kluger Knecht, geh ein in deines Herrn Freude? Oder wollen wir hören, du fauler Knecht, wieso hast du nicht Buße getan? Des Weiteren, ich habe mir bei meiner Bibel, ich habe hier so Unterstreichungen gemacht, beziehungsweise Einkreise. Ich sehe da die ganze Zeit, also ich lese nochmal vor, Offenbarung 2 und 3. Vielleicht achtet ihr auch mal drauf. Das fand ich so interessant. Ich lese mal nochmal die Verse 2 und 3. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und ein standhaftes Ausharren, und um meinetwillen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Dein, du. Die ganze Zeit. Dein Ausharren, deine Werke, deine Bemühungen. Finde ich persönlich interessant, weil heute heißt es ja immer wieder bei uns, nein, nicht wir, der Herr, und zwar der Herr allein. Wir sind nur Handschuhe, die angezogen werden und dann macht der Herr alles. Und der Herr Jesus sagt eigentlich genau das Gegenteil. Du, dein. Macht er auch woanders, zum Beispiel Offenbarung 2,19, wie gesagt, der Herr Jesus wiederholt eigentlich ziemlich oft so diese Eigenschaften. Offenbarung 2,19 heißt es, ich kenne deine Werke, deine Liebe, deinen Dienst, deinen Glauben, dein standhaftes Ausharren und dass deine letzten Werke mehr sind als deine ersten. Dein. Finde ich seltsam, oder? Weil eigentlich heißt es immer, nein, der Herr allein und er nur durch uns. Der Jesus vertritt irgendwie eine andere Theologie. Er sagt, nein, ich kenne dein Bemühen. Ich kenne dein standhaftes Ausharren und ich weiß, was du alles tust. Er sieht es und er anerkennt es auch. Natürlich macht man das ja nicht ohne Jesus. Die Frage ist aber auch, wenn wir sagen, Gott wirkt in uns alleine diese Dinge, dann behaupte ich jetzt mal ganz was Starkes, das ist Gotteslästerung. Wenn wir sagen, dass Gott allein diese Dinge tut, ist das Gotteslästerung. Denn auf der anderen Seite wäre es ja, wenn wir was nicht tun, dann tut Gott ja letztendlich nicht das Gute in uns. Offenbarung 3, lesen wir aus der Gemeinde in Sardes 1 und 2, da heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, da sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat, ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und du bist tot. Warum ist diese Gemeinde tot? Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. Ich habe deine Werke nicht vollendet empfunden vor Gott. Jesus sagt, diese Gemeinde ist tot. Könnten wir sagen, ja, Jesus hat unvollkommene Werke gewirkt? Nein, jetzt versteht ihr wahrscheinlich, warum ich sage Gotteslästerung. Gott macht alles vollkommen. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und vollkommen. Nichts ist verwerflich. Und alles, was Gott auch weiterhin tut, dass die ganze Welt so besteht durch seine Kraft, wie es ist, das ist alles vollkommen und gut. Wenn irgendetwas falsch ist, dann ist an uns was falsch, nicht an Gott. Wenn bei uns eine geringe Bemühung ist oder ein Ausharren, das nicht ausreicht, dann ist nicht Gott der Verantwortliche, sondern wir. Die Gemeinde in Sardes hat das nicht in Anspruch genommen. Was ist das größte Gebot? Liebe Gott von ganzem Herzen mit der Kraft, die er dir darreicht. Oder? Liebe deinen Gott mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele. Dein. Das ist das größte Gebot von Jesus Christus. Und wir haben es geschafft, nach 2000 Jahren zu sagen, nein, wir können uns ruhig zurücklehnen, der Herr macht alles. Schlussendlich auch natürlich unsere Faulheit. Das macht auch der Herr. Der Herr gibt uns in allem die Kraft und er bestärkt in uns das Wollen und das Vollbringen. Das heißt aber nicht, dass wir gar nichts tun. Es heißt nur, wir können nicht ohne ihn etwas tun. Aber nicht, dass wir gar nichts tun. Wenn wir genauso handeln wie Sardes, dann haben wir ein Problem. Da haben alle Gemeinden ein Problem. Denn Jesus hat uns nicht erlöst, dass wir einfach faul rumsitzen und gar nichts tun. Und er kennt das alles. Er weiß, wie wir leben. Und das ist ja dieser Ansporn, der in uns erweckt werden müsste, wenn er sein Leben für uns gab. So sagt die Bibel, so sind wir schuldig, auch unser Leben für ihn zu geben. Es heißt, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 1. Korinther 3, Vers 11. Wer aber auf diesen Grund baut, du baust, entweder mit Gold, mit Silber oder mit Holz. Jesus ist das Fundament. Wie baust du darauf? Auch Paulus ist ja, fand ich auch so interessant, wo einer mal gesagt hat, Mann, ist Paulus selbst überheblich. Ne? Paulus sagt in 2. Timotheus 4, 7, ich habe den guten Kampf vollendet, den Glauben bewahrt. Ich habe den Lauf vollendet, den guten Kampf gekämpft, den Glauben bewahrt. Ich. Wieso sagt er ich? Gott hat es doch gemacht. Paulus sagt, ich war das. Ich habe den Glauben bewahrt. Ich habe gekämpft. Mann. Ja, Paulus, du hast recht. Du hast es gemacht durch Gottes Hilfe. Aber nicht du allein. Und auch nicht Gott allein. Deswegen finde ich das so interessant, gerade bei der Offenbarung 2 und 3, wie sehr Jesus oft den, ich sage es mal, den heutigen Theologen, den Vorträgen, den Büchern, wie oft er da widerspricht. Ich fand es auch immer so interessant, wenn wir das in der Bibelschule durchgegangen sind, solche Texte, fand ich mal gut, wenn da zum Beispiel einige Dozenten auch gesagt haben, ja, nee, das geht gar nicht, das kann gar nicht sein. Das ist hier nicht so. Das fand ich immer so toll, ne? So, das steht in der Bibel, aber es kann nicht sein. Und dann habe ich irgendwann den Spruch entwickelt, wisst ihr was, nehmt doch einen roten Stift und streicht diese Verse durch und schreibt daneben, das kann nicht sein. Einfach einen roten Stift nehmen, tut euch gut. Die Bibel korrigieren. Ja? Es kann ja nicht sein, dass es wirklich auch an uns ankommt, dass wir uns bekehren und wir dem Folge leisten, was Jesus will. Das kann nicht sein. Die ganze Verantwortung muss man Gott übergeben. Letztendlich, wie gesagt, das ist Gotteslästerung. Es heißt weiter in Vers 6, das fand ich so genial, aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Die Gemeinde in Ephesus hatte anscheinend gewisse Irrlehrer da, oder wenigstens in der Umgebung, die ziemlich schlimme Werke hatten. Wer waren die Nikolaiten? Also laut Kirchengeschichte, bei Kirchengeschichte muss man ja so ein bisschen gucken, je nachdem, wer da was überliefert hat, der Nikolaus, so kam halt nämlich von der Geschichte das so, das war einer der 7 Diakone aus Apostelgeschichte 6. Ne? Erinnert ihr euch, wo es hieß, die mazedonischen Witwen und die griechischen, die kriegen da nicht wirklich was, beziehungsweise die jüdischen, und dann sollte man 7 Männer voll Heiligen Geistes auswählen. Denen wurde die Hände aufgelegt und die haben ja an den Tischen gedient. Wo ich da einmal dachte, was ist das für eine Verschwendung? 7 Männer voll des Heiligen Geistes und sie sollen den Tischen dienen. Ne, aber das ist was anderes. Aber die Kirchengeschichte sagt halt, einer dieser 7 war Nikolaus. So hieß er halt. Und von diesem Nikolaus kamen dann die Nikolaiten. Und er ist anscheinend, laut Geschichte, ist er zu der Gnosis rüber, also zu dieser antichristlichen Partei. Und die hatten unter anderem die Lehren, also Unzucht zu treiben, frei und mit wem man will, und Götzendienst. Das sagt uns halt die Kirchengeschichte. Deswegen sagt er auch Jesus, das hast du, also das ist das Gute, du hast die Werke der Nikolaiten, die auch ich hasse. Na? Und wenn wir dann sehen, okay, Unzucht und Götzendienst, ja, komplett gegen Gott, zu Recht. Was aber interessant ist, die Nikolaiten kommen ja nochmal vor. Und zwar im Pergamon, Offenbarung 2, Vers 15, da heißt es, so hast auch du solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Also der Tadel am Pergamon ist, du hast da irgendwelche Christen bei dir, die halten daran fest, an die Lehre der Nikolaiten. Also in Ephesus heißt es, die Werke der Nikolaiten. Und in Pergamon heißt es, die Lehre der Nikolaiten. Werke, Lehre. Und beides hasst Jesus. Beides.
Welche Lehre haben die da getrieben?
Darauf komme ich ja gerade. Naja, die Lehre war ja klar. Treibe Unzucht, wie viel du willst, und betreibe Götzendienst. Und so haben die Leute das ja ausgelebt. Das finde ich so interessant, wie der Herr Jesus hier das darstellt. Denn welche Lehre die Nikolaiten vertreten haben, danach haben sie natürlich auch gelebt. Welche Überzeugungen du vertrittst, danach wirst du leben. Das ist, ich will es mal so sagen, das ist einfach ein Fakt. Das kannst du, du kannst Lehre und Wandel nicht voneinander trennen. Nehmen wir mal ein gutes Beispiel, die Trinität. Ich behaupte, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind ewiger Gott. Wie handle ich jetzt? Ich werde die Trinität anbeten. Ich bete Jesus an. Wird das auch einer machen, der die Trinität leugnet? Nie im Leben. In den Augen der Zeugen Jehovas, ich rede ja öfters mal mit denen, bin ich ein Götzendiener. Ich bete ein Geschöpf an. Das ist meine Lehre, dass Jesus Gott ist. Nehmen wir die Säuglingstaufe. Jemand, der die Säuglingstaufe vertritt, wird er denn sein Kind oder sein Säugling nicht taufen lassen? Natürlich wird er. Das entspricht doch seinen Überzeugungen. Wird er die Glaubenstaufe akzeptieren? Eigentlich nicht. Das entspricht nicht seinen Überzeugungen. Deswegen wird der Taufakt bei dieser Person ganz anders stattfinden, wie bei einer, die Säuglingstaufe ablehnt. Wie ist es mit der Heilsgarantie? Ich finde es immer so interessant, ich habe ja schon einige Gemeinden halt kennengelernt durch meinen Missionsdienst. Und bei fast allen Gemeinden, ich sag mal bei fast allen Gemeinden, wo ich war, ich wusste, welche Lehren sie vertreten und mir war dann auch immer bewusst, wie sie leben. Nicht immer, ja? Aber bei denen, wo ich war, es hat fast immer getroffen, wo ich wusste, die vertreten das, alles klar, ich weiß schon, wie die leben. Und wenn da welche Gemeinden gab, die gesagt haben, einmal in Christus, immer in Christus, egal was passiert, du wusstest schon, wie sie leben. Das war dann so. Es muss nicht auf alle zutreffen, ja, weiß ich jetzt nicht. Ich kenne nicht alle Christen auf diesem Planeten, aber bei denen, die ich es gesehen habe, das fand ich genial. Die, die Gott nicht gefürchtet haben, die gesagt haben, du kannst vom Glauben zum Beispiel nicht abfallen, dementsprechend haben sie gelebt. Die aber Gott fürchteten, in ihren Gedanken, in ihrer Lehre, die gesagt haben, doch, Gott wird Rechenschaft von mir fordern. Interessant ist, dass die in Heiligung gelebt haben. Was für ein Zufall. Das, was wir vertreten, danach werden wir leben. Deswegen sagt der Jesus, die Lehre und die Werke der Nikolaiten, er hasst beides, weil beides ist miteinander zugestimmt. Welche Lehre und welche Werke liebt der Herr Jesus? Die Lehre und die Werke seiner Gemeinde, die liebt er, weil sie die Wahrheit sind. Und danach sollten wir streben. Er sagt ja auch, das ist mir ganz wichtig zu betonen, er sagt nicht, du hasst die Nikolaiten, die ich auch hasse. Jesus sagt, er hasst die Lehre und die Werke. Er hasst nicht die Nikolaiten. Okay? Das ist ganz wichtig. Auch wir dürfen wir sollten falsche Lehren hassen, aber nicht den falschen Lehrer. Das ist ein großer Unterschied. Wie soll dieser Hass überhaupt aussehen, habe ich mich gefragt. Also wie kann man eine Lehre hassen? Oder wie geht denn das? Ja, und das sagt der Jesus eigentlich auch. In Offenbarung 2,20, da haben wir auch, ich sage es mal, eine Frau, die Isabel, die falsche Lehren verkündet hat und somit die Knechte falsch gehandelt haben. Und da sagt er, aber ich habe weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, also wieder lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Das habe ich gegen dich, dass du das zulässt. Auf gut Deutsch, es erlaubst. Sie lässt es zu. Und das ist etwas, die Gemeinde in Thyatira hat das eben nicht gehasst. Denn wenn sie das gehasst hätte, was diese Frau lehrt und bringt, sie hätten diese Frau rausgeschmissen. Sie haben es aber zugelassen. Man sollte aufstehen und sagen, nö Leute, das machen wir nicht mit. Keine Unzucht, kein Götzendienst, nicht in unserer Gemeinde. Wenn ihr das wollt, geht zu den Nikolaiten. Wir bleiben hier rein vor Gott. Dass man das nicht duldet. Wenn die Bibel sagt, fegt den Sauerteig aus, damit nicht der ganze Teig durchsäuert, dann ist das mit Hassen gemeint. Nicht, dass wir die Menschen hassen sollen, sondern die Lehre und diesen Wandel. Das darf nicht sein. Zwei Dinge sind da besonders wichtig. Zum einen, dass man die Gemeinde schützt. Der heilige Teig soll heilig bleiben. Der Sauerteig muss raus. Und zum anderen, vielleicht, schafft es dann auch eine Isabel Buße zu tun? Oder sogar die Nikolaiten? Denn wenn sie wirklich rausgeschmissen werden und somit aus der Gemeinschaft gehen, vielleicht kommen sie doch zur Besinnung. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen. Ob ihn Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind, für seinen Willen. Ob ihnen Gott nicht noch Buße gibt. Aber es kommt auf dein und mein Verhalten an. Wie gehen wir ihnen gegenüber? Indem wir sie hassen, dann werden wir sie nie gewinnen. Oder indem wir sagen, nein, mit euren Sünden wollen wir nichts zu tun haben. Das ist ein Unterschied. Wir sollten für die Leute beten, dass sie aus dem Fallstrick des Teufels rauskommen. Die Lehre und den Wandel sollen wir hassen, nicht den Menschen. Bei der Gemeinde in Ephesus, und das ist ja so die Hauptbotschaft, auf die es geht, da heißt es, aber ich habe gegen dich, in Vers 4, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich das erste Mal Offenbarung 2 gelesen habe und die erste Liebe verlassen, also bei mir war es so, rein menschlich betrachtet, ich kenne meine erste Liebe. Ne, so, ich habe gleich so an meine Teenie-Schwarm gedacht oder so und dachte, hä, was heißt denn erste Liebe? Also in Bezug zu Gott oder in Bezug zu den Menschen. Ne? Und ich hatte da immer so, ich wusste nicht genau, was damit gemeint ist. Ne? Erste Liebe verlassen. Wie kann man die erste Liebe, wie kriegt man das wieder? Ich weiß es nicht. Ne? Und ich fand es so interessant, wenn ich dann Botschaften darüber gehört habe, dann hieß es oft dieses, naja, das ist ja die erste Freude im Herrn. Ne? Du hast dich bekehrt und du bist so auf, wie sagt man so, wie ein Hirsch, der die ganze Zeit durch die Gegend hüpft. Ne? Du bist froh, dass Jesus da ist. Und das ist halt die erste Liebe. Und dann heißt es, aber das flacht ja ab, weil das ist halt wie als Teenie, Hormon, und du bist halt dann, du wirst reifer, so gesehen. Ne? So wurde es so ein bisschen dargestellt. Und ich habe so ein bisschen so, wo ich natürlich auch ein bisschen mehr verstanden habe, was die Bibel über Liebe sagt und sowas alles, habe ich gedacht, ja, das passt ja nicht wirklich. Weil die Bibel sagt doch, die Frucht des Geistes ist ja Freude. Wieso sollte die Freude abnehmen, wenn wir Christen sind? Also habe ich so ein bisschen Probleme gehabt. Irgendwann habe ich das halt nochmal gelesen und dann dachte ich, ja, der Herr Jesus erklärt doch, was die erste Liebe ist. Einfach ein Vers weiter. Ne, es heißt in Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Okay, Vers 5. Bedenke nun, wo du gefallen bist, tue Buße, tue die ersten Werke. Erste Liebe verlassen, korrigiere dich, tue die ersten Werke. That's it. Also, das ist es. Die ersten Werke tun. Es geht nicht darum, dass wir auf Wolke 7 schweben oder irgendwie sowas. Das kann man auch 20 Jahre lang danach tun, wenn du dich bekehrt hast. Es geht darum, diesen Eifer, den du hattest, wo du wiedergeboren wurdest, wo du erkannt hast, Gott hat sein Leben für dich gegeben. Wo du gebrennt hast für ihn. Das soll nicht abflachen. Das darf nicht weg. Das ist die erste Liebe, Leute. Das hat nicht in erster Linie was mit unserer Freude oder mit den Gefühlen zu tun oder sowas, sondern wiederum, wie hast du damals gelebt und wie lebst du jetzt? Und das finde ich interessant. Eifer und Hingebung. Ja, und da ist schon dieser Punkt bei mir, wo es ja oft hieß, wenn sich mal einer bekehrt hat, ich weiß nicht, ich glaube, André hat das auch schon mal erwähnt, da bekehren sich Leute in der Gemeinde, sind Feuer und Flamme für Christus und da kommen halt reifere Christen, nicht unbedingt ältere, sondern einfach reifere. Du wirst schon noch kleben bleiben auf dem Stuhl der Gemeinde. Also gleich erstmal Handbremse, ja, warten wir ab. Du wirst schon noch sehen. Und ich habe persönlich auch schon ein paar Mal gehört, wo es hieß, ja damals, ja, wo ich noch erste Liebe hatte, da waren wir so richtig evangelisieren und so, naja. Und die anderen, die dazugehört haben, ich war mal in so einem Männerkreis, da die haben gesagt, ja, das waren noch Zeiten. Wo ich so dachte, okay, ich habe die erste Liebe also verlassen. Jesus sagt, tu Buße. Also nicht so quasi, dass es gleichgültig wäre, sondern tu Buße. Wenn nicht, steht ja weiter, werde ich diesen Leuchter von dir wegstoßen. Ich frage mich, ob wir uns das bewusst sind, wenn wir so Larifari sagen, ja, wir haben die erste Liebe verlassen. Wir haben nicht mehr dieses Feuer, dass es voll in Ordnung wäre. Das ist überhaupt nicht in Ordnung. Für Christus auf jeden Fall nicht. Er sagt, tu Buße. Wenn nicht, kommt der Leuchter weg. Und das finde ich so, das finde ich wirklich erschreckend, wenn man das so erlebt, dass, naja, Leute, es geht nicht darum, dass wir als Christen irgendeine Handbremse einlegen, runterschrauben und dann auch sagen, ja, und jetzt warten wir. Ich habe mich wirklich gefragt, was passiert bei uns? Was passiert bei uns, wenn wir die erste Liebe verlassen? Ist es der Alltagsstress? Hatten wir, als wir uns bekehrt haben, keinen Alltagsstress gehabt? Hatten wir da die ganze Zeit Ferien? Du hast doch genauso dich bekehrt, trotz deinen Sorgen, trotz der ganzen Umstände für Christus und hast gebrannt und warst Feuer und Flamme für ihn. Haben dich die Menschen enttäuscht? Ich kenne von einigen, die gesagt haben, ja, meine Gemeinde hat mich enttäuscht. Die hat mich zurückgeschraubt. Die Frage wäre an uns, sollten wir uns enttäuschen lassen von Menschen? Sind wir uns dessen denn nicht bewusst, dass Menschen uns enttäuschen? In Jeremia 17,5 heißt es, verflucht ist der, der sich auf Menschen verlässt und Fleisch für seinen Arm hält. So, dass Menschen uns enttäuschen, das weiß auch die Welt. Wir können enttäuschen. Was ist mit Gott? Hat Gott dich enttäuscht? Dass wir zurückschrauben, dass wir die erste Liebe verlassen. Und das ist der Knackpunkt. Es gibt wirklich welche. Ich kenne das persönlich, wenn man meint, Gott hat mich enttäuscht. Ich kenne einen Bruder, der hat mir damals erzählt, der ist auch zur Bibelschule gegangen. Er hat sich bekehrt, eifrig für Gott und ist hin, auch zu seiner Schule und dachte, wenn er jetzt allen Leuten von Jesus erzählt, na, die werden sich alle bekehren. Ist er hin, hat gepredigt, hat evangelisiert und die haben ihn allen den Vogel gezeigt. Und bei ihm war da, er war enttäuscht von Gott. Und ab da hat er sich da gesagt, er wird nicht mehr evangelisieren. Weil die Leute bekehren sich ja nicht. Gott wirkt da nicht diese Wunder, die man braucht, damit die sich bekehren. Wo man einfach sagen muss, hör mal, die Masse des jüdischen Volkes rief, kreuzige ihn. Was soll denn Jesus sagen? Haben wir nicht in der Bibel gelesen, dass auch wenn wir predigen und die Leute evangelisieren, dass die uns sogar steinigen wollen? Wer hat dir denn gesagt, dass sich dann alle bekehren? Das ist unsere Wunschvorstellung. Wir kommen in die Gemeinde, wir bekehren uns, wir haben eine falsche Theologie in unserem Kopf, dann passiert was Schlimmes und wir geben Gott die Schuld. Gott hat mich enttäuscht. Nein, Gott kann niemanden enttäuschen. Wir sind schuld, wenn etwas nicht klappt. Und wenn etwas auch nicht geklappt hat, dann sagen wir, okay, in diesem Fall wollen diese Leute es nicht. Ist in Ordnung, ich evangelisiere weiter. Ich behalte diese erste Liebe. Gott ist außen vor. Wir können Gott nicht festnageln auf Dinge, die er nie verheißen hat. Wo hat er denn gesagt, wenn ihr euch bekehrt und ihr redet davon weiter, ihr werdet auf jeden Fall alle anderen bekehren? Wo steht denn das? Ich kenne von zwei Mädchen bei uns, die bei uns bei der Bibelschule waren, mindestens zwei, die haben aufgehört, für Jesus zu leben. Das ist so ein extremes Beispiel. Sie hatten ihre Wunschgedanken oder ihre Theologie, haben gedacht, Gott macht es auf jeden Fall so. Dann kam das Gegenteil und dann war Gott schuld. Wo hat Gott denn das versprochen? Wir können Gott nur auf die Sachen ansprechen, die er in seinem Wort deutlich prophezeit hat. Und nicht auf die Dinge, die wir uns selber einbilden. Weder unser Alltagsstress, noch die Menschen, die uns enttäuschen, und schon gar nicht Gott ist schuld, wenn wir die erste Liebe verlassen. Welche Ausrede haben wir denn dafür? Was hat denn Gott nicht alles für uns getan? Wenn Gott seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sollten wir nicht auch hingebungsvoll und Feuer und Eifer für ihn sein? Wenn er einen vollen Einsatz für uns gegeben hat, so ist es doch das Selbstverständliche, dass auch wir unseren vollen Einsatz für ihn geben. Die Bibel sagt, wir sollen hungrig sein. Und wenn wir in unsere Gemeinden schauen, wir sind oft gesättigt. Die Bibel sagt, wir sollen eifrig sein und wir verkaufen unser Nicht-Eifrig-Sein. Ja, wir sind reif geworden. Wir sind reife Christen. Es gibt keinen Widerspruch zwischen Reife und Eifer. Das geht Hand in Hand. Reife müssen wir haben. Auf jeden Fall. Ein Neubekehrter, der eifrig ist, aber keine Reife hat, ja, der macht auf jeden Fall Fehler. Ja? Aber wenn wir reif sind und keinen Eifer haben, Gott braucht unsere Reife nicht. Er braucht unsere Weisheit nicht, dass wir einfach nur da sitzen und nichts tun. Das muss Hand in Hand gehen. Der Eifer mit der Reife. Gibt es überhaupt solche Christen, das ist doch utopisch, ne? Die zur ersten Liebe kommen und darin verharren? Weil das liest man so, man hört das öfters, ja, erste Liebe verlassen, aber gibt es denn solche? Und die Sache ist, ja, sogar in unserem Bibeltext, beziehungsweise in Offenbarung 2. Wir lesen mal nochmal, Offenbarung 2, Vers 19. Achtet mal darauf, ne? Es heißt ja, die erste Liebe sind ja die ersten Werke. Und jetzt heißt es bei der Gemeinde in Thyatira, Vers 19, ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren. Und ich weiß, das sagt Jesus, ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als deine ersten. Die letzten Werke von der Gemeinde Thyatira sind mehr wie ihre ersten. Also auf gut Deutsch, nicht nur, dass sie die erste Liebe beibehalten haben, sie haben darin zugenommen. Das ist ein Ding, oder? Bei der Gemeinde in Ephesus heißt es, tu Buße und mach endlich mal wieder die ersten Werke. Und bei Thyatira heißt es, hey, deine letzten Werke jetzt sind sogar noch mehr als deine ersten. Also wenn das Jesus mal zu mir sagt, also genial, oder? Die haben den Eifer und die Hingabe für Gott noch vervielfacht. Und das sieht Jesus. Er anerkennt es. Das Feuer muss einfach in die richtige Richtung gelenkt werden. Die Flamme muss da sein. Sie muss sogar wachsen. Das wäre das Beste von allem. Das ist das Ergebnis, wenn es heißt, Christus ähnlicher werden. Und natürlich in Weisheit, in Reife. Und dazu braucht es nun mal oft ältere Geschwister, beziehungsweise auch die älter im Glauben sind. Die sollten nicht die Handbremse ziehen, sondern eher sagen, nimm mal dieses Feuer und genau in die Richtung. Und da kann man wirklich dann sagen, in dieser Gemeinde oder bei diesen Christen, deine letzten Werke, deine letzte Liebe sogar, ist sogar mehr wie deine erste. Das ist doch mal ein Ansporn, oder? Thyatira-Christen zu sein. Das wär's, ne? Wie macht man das? Was heißen auch erste Werke? Ich habe mir einfach die Frage gestellt, was bedeutet es dann, die ersten Werke, wie man lebt? Und vor allem für Gott. Na, ich habe mir einfach ein paar Stichworte aufgeschrieben. Vor allem, wenn man darin Probleme hat, tausche dich mit deiner Gemeinde aus. Wir sind doch füreinander da. Frag deine Geschwister, wie können wir wieder zur ersten Liebe zurückkehren? Oder wie können wir sie vervielfachen? Lebe eifrig mit in der Gemeinde. Setze deine Gaben ein. Mach mit bei den Evangelisationen, so wie du kannst. Es gibt ja so viele soziale Dienste, die wir nicht unterschätzen dürfen. Denk mir auch an die Tafel. Was heißt das auch im lehrhaften Sinn? Die Werke müssen ja nicht nur im Praktischen sein, sondern auch von der Lehre, weil du kannst es halt nicht wirklich voneinander trennen. Was bedeutet das, das Bild Gottes zu ändern im Licht der Bibel? Seelsorge. Ich habe mal mit einer Teenie-Leiterin mal geredet, die war damals noch Single. Und sie kam auf mich zu und meinte halt, naja, sie weiß halt nicht wirklich, was sie noch für Jesus machen soll. Habe ich sie angeguckt, wie, du weißt nicht, was du für Jesus machen sollst. Naja, sie hat halt die Teenies, sie arbeitet, aber sie hat so viel Freizeit. Dann habe ich ihr gesagt, du meinst, du hast zu wenig für Jesus da. Ja, dann habe ich ihr so ein, zwei Sachen gesagt. Ich habe ihr gesagt, wie wär's, dass du evangelisieren gehst, geh mal da ins Altersheim oder ins Krankenhaus, nimm ein paar Traktate mit, geh mit den Leuten reden, mach das mal. Und die Frau, die hat es einfach gemacht. Nach Monaten, ich habe mich mal da informiert, sie hat es weiterhin gemacht. Und sie hat noch gesagt, ey, richtig schön, gut, danke, dass mir das endlich einer halt sagt. So praktisch mal ausleben deine Gaben und weiß es nicht. Und sie ist hin, hat die ganze Zeit im Krankenhaus evangelisiert. Und die ganzen Leute kannten sie. Sie ist ganz alleine hin. Das sei super. Ich habe ihr das einmal kurz erklärt, was kann man so alles machen, die macht das. Super eifriges Mädchen. Ja? Fand ich genial. Sie tut einfach das, ich will es mal so sagen, sie hat ja schon in der Gemeinde eifrig gedient und sie sagt, da ist noch Luft nach oben, ich habe keine Kinder, ich habe Zeit, ich will noch mehr tun für den Herrn Jesus. Was wünscht man sich mehr? Was ist die Verheißung von dem, wenn wir auch das tun, was Jesus sagt? Er sagt ja auch, geh zurück, besinne dich neu, geh hin zur ersten Liebe. Wer überwindet, der will ich zum Essen geben vom Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Wer überwindet? Wisst ihr, wer der größte Feind für uns ist? Wir selbst. Es kostet halt Kraft, uns selbst zu überwinden. Weil wir sind diejenigen, die ein Problem haben. Der Teufel ist da, auf jeden Fall, aber der Teufel manipuliert uns nicht. Wir gehen ja auf ihn ein, das ist ja das Problem. Wir müssen uns selbst überwinden und uns selbst eingestehen und sagen, wo in unserem Leben sollten wir wirklich umkehren in unserer Denkweise und dahin zurückgehen, wo der Herr Jesus uns will, wo uns haben möchte. Und da werden wir schnell merken, das geht. Sehr gut. Ein erfülltes Leben. Dass der Herr Jesus auch wirklich zu uns auch sagen kann, hey, Bibelgemeinde Norden, deine letzten Werke, deine letzte Liebe war sogar mehr als deine erste. Ich weiß von einigen Beispielen auch hier in der Gemeinde, die auch mir persönlich auch gesagt haben, dass sie in ihrem Glaubensleben solche Fortschritte gemacht haben, aufgrund von verschiedenen Faktoren, wo die gesagt haben, wenn ich daran zurückdenke, wie ich damals war, also es war ja absolute Lauheit. Jetzt ist ein Feuer in mir entbrannt, am liebsten für Jesus sterben, auf der Stelle. Und ich finde das genial, dass Leute nach Jahren in Christus noch so ein Feuer haben, die aufstehen wollen und sagen, was der Herr Jesus möchte, das wollen wir von ganzem Herzen und von ganzer Seele tun. So wie Gott uns geliebt hat, so will ich ihn auch lieben. Liebe Gemeinde Norden, lass uns Thyatira-Christen sein. Raus von Ephesus, hinein zu Thyatira. Und der Herr wird uns loben, genauso wie er diese Gemeinde gelobt hat. Amen.